liebe Hörer, hier ist heute, wie an jedem 1., 3. und wenn es ihn gibt, 5. Montag im Monat um 14 Uhr der Index, das aktuelle Stadtmagazin auf Radio X mit der Sendung Gegenstandpunkte. Wir entwickeln in dieser Sendung Gegenargumente gegen das, was heutzutage von den Herrschenden an Rechtfertigungen ihrer Politik dargeboten wird. Mit mir im Studium ist heute Migge, ich bin der Franz. Und wir knüpfen an, ein letztes Mal, wie schon angekündigt, zum Jahresausklang an den wunderbaren Block Militär. Zwei Sitzungen hatten schon darüber stattgefunden. Wir haben uns über die Rolle des Soldaten unterhalten, anlässlich des sogenannten Schädelskandals in Afghanistan und uns dann ein wenig Klarheit verschafft über diese wunderbare demokratische Tour, über die sogenannten privaten Verfehlungen deutscher Jungs, die Schädel als Kriegsbeute und Kriegstrophäe für ihre Fotoaufnahmen benutzt haben, die Bundeswehr reinzuwaschen mit ihrem Auftrag. Das letzte Mal war das Hauptthema das deutsche Militär in seiner aktuellen Standortbestimmung, wie sie im neuen Weißbuch der Bundesregierung niedergelegt ist. Zwei Topoi hatten uns da besonders interessiert. Die neue Sprachregelung vom Militär im Einsatz sowie der besondere zivil-militärische Auftrag der Bundeswehr. In Afghanistan haben wir das ein wenig beleuchtet. Das deutsche Militär im Einsatz, und das ist heute ein ganz zentrales Thema unserer Sendung, lässt sich eindrucksvoll am Beispiel Afghanistan studieren. Man erinnere sich, kurz nach 9/11, im November, Dezember 2001, hat die Bundesregierung Wert darauf gelegt, dass in Bonn bei der sogenannten Petersburger Konferenz die Grundlinien der Neuausrichtung Afghanistans auf deutschem Boden und unter maßgeblicher Beteiligung Deutschlands festgelegt worden sind. Damals wurde der Grundstein gelegt für eine Sache, die wir heute näher beleuchten wollen. Eine Zweiteilung der Mission in Afghanistan. Die Amerikaner hatten mit ihrer Mission Enduring Freedom sich den militärischen Auftrag erteilt und die Verbündeten dafür gewonnen, aufzuräumen mit der alten Taliban-Herrschaft. Zugleich wurde im Rahmen dieses Petersburger Abkommens der Grundstein gelegt für ein kurze Zeit später vom UNO-Sicherheitsrat verabschiedetes sogenanntes ISAF-Kontingent, das mehr den zivilen Teil des Neuaufbaus Afghanistan sich zum Thema gemacht hat. Deutsche Soldaten sind daran maßgeblich beteiligt. Übrigens nicht nur in Afghanistan selbst mit ihren Stützpunkten Kabul und Nordafghanistan, sondern auch mit einem Außenstützpunkt in Usbekistan. Von dort aus werden die logistischen Luftoperationen geflogen und im Rahmen von Enduring Freedom, nicht so, dass Deutschland da nicht engagiert wäre, mit einem erklecklichen Teil Marine, die in Djibouti stationiert ist, mit, wenn ich das der Presse richtig entnommen habe, beziehungsweise den Informationen der Bundeswehr, ca. 1300 Mann. 5 Jahre sind vergangen. 5 Jahre ziviles Aufbauprogramm auf der einen Seite, militärische Resterledigung auf der anderen Seite. Und es wäre vielleicht an der Zeit zu sagen, naja, da wird ja einiges dann im Punkto demokratischer Neuanfang zustande gekommen sein. Wer die Presse verfolgt, stellt eher etwas anderes fest. Heutzutage ist die Rede davon, dass es in Afghanistan drunter und drüber geht und dass die Deutschen circa vor 2 bis 3 Wochen auf der NATO-Tagung in Riga, war ja die Rolle der deutschen Jungs unter anderem ein zentrales Thema. Darüber wurde gestritten, dass die Deutschen sich doch gefälligst mehr zu engagieren hätten. Sonst käme glatt der Verdacht auf, und das wurde auch ziemlich undiplomatisch formuliert, es handle sich bei ihnen um lauter Drückeberger, die ja Angst vom Schießen und erschossen werden hätten. Das deutsche Heer stand unter dem Verdacht, es würde sich der Solidarität mit den kämpfenden Truppen der NATO im Süden und Osten, damit vor allen Dingen mit Amerikanern, Kanadiern und Engländern, aber auch Holländer und Esten sind dabei, entziehen. Damit würden die Deutschen die Verantwortung für das Gelingen der NATO-Mission in Afghanistan überhaupt verweigern und, Gipfel des Vorwurfs, die Glaubwürdigkeit der NATO aufs Spiel setzen. Nach 5 Jahren Nation Building in Afghanistan, wo Deutschland stolz ist auf den zivilen Teil des Auftrags, interessante Vorwürfe. Einerseits auch interessante Befürchtungen, andererseits, die jetzt auf dem Gipfel des waffenstarrendsten Militärbündnisses aller Zeiten laut werden und laut geworden sind. Daher heute die Frage. Und wir hoffen, dass wir innerhalb der 2 Stunden, die uns zur Verfügung stehen, damit einigermaßen zurechtkommen. Was ist denn aktuell in Afghanistan los? Auch da möchten wir unsere Sicht der Dinge entwickeln. Und dem, was wir hören, sei eine Problemlage entstanden. Das Aufbauprogramm wäre in Gefahr. Es ginge zentral um Stabilität. Das sind die Sprachregelungen, an denen der lesende Bürger immer wieder Tag für Tag gewöhnt wird und mit denen er besäuselt wird. Dem möchten wir Argumente entgegenstellen, die uns weit stichhaltiger erscheinen. Und das ist vielleicht auch manchem entgangen, der die Tagespolitik nicht so im Einzelnen verfolgt, was ist denn dort mit der NATO los? Zunächst war es ein Programm von Enduring Freedom und der ISAF. Und jetzt hat seit dem Sommer die NATO eine ganz zentrale Rolle dort bekommen. Was ist damit für eine, ich nenne es mal so, Etappe im Nation Building eingeleitet oder auch erreicht? Was hat das für eine Bedeutung? Und wenn es um die NATO geht, mit diesem ersten richtigen großen Out-of-Area-Einsatz. Wie verteilen sich denn dort eigentlich die verschiedenen Bündnispartner? Wer hat denn dort in diesem Bündnis wie das Sagen? Das sind die vier Fragen. Wenn ich die letzte zergliedere in die Amerikaner und die Europäer, die uns heute beschäftigen wollen und sollen. Und ich möchte Migge, der heute mit mir hier diskutiert, bitten, einmal Stellung zu nehmen oder seine Sicht der Dinge zu entwickeln, was denn dort eigentlich nach 5 Jahren Aufbau- und Demokratisierungsprogramm in Afghanistan geleistet worden ist.
Ja, hallo, Franz. Zuerst einmal will ich noch nicht selber meine Einschätzung zum Besten geben, sondern ich will mich mal auf diejenigen beziehen, die in der Politik und in der Öffentlichkeit ja immer die Ton- und Marschrichtung vorgeben. Und da kann man dann schon mal Folgendes feststellen, dass nach 5 Jahren Nation Building in Afghanistan auf einmal die Befürchtung im Raum steht, man hätte es mit einer Irakisierung Afghanistans zu tun. Und dieses Stichwort ist der Hinweis darauf, dass doch im Irak ein veritabler Bürgerkrieg tobt mit täglich Tausenden von Toten. Man kommt ja kaum nach beim Zählen, selbst die Öffentlichkeit verliert langsam den Überblick. Und wenn man jetzt hört, man befürchtet eine Irakisierung Afghanistans, dann haben offenbar die vor Ort verantwortlichen Militärs, aber auch die Politiker, die ihre Jungs nach Afghanistan geschickt haben und die Öffentlichkeit, eine etwas andere Sicht auf ihr Produkt namens Afghanistan. Also 5 Jahre lang hat man immer wieder gehört, die Demokratisierung Afghanistans hat so ihren Lauf genommen. Also da wurde gesagt, und dann sind sie alle wählen gegangen und dann ist ein Präsident entstanden und dann wurde eine Loya-Jirga abgehalten. Da wurde ein prima Verfassungsvertrag auf den Weg gebracht, natürlich mit Streit, aber Streit gehört ja zur Demokratie dazu. Aber man hat diesen Streit mehr oder weniger friedlich ausgetragen. Und so hat man sich die ganze Zeit immer mit Meldungen aus Afghanistan konfrontiert gesehen, wo man gedacht hat, naja, es gibt hier und da noch ein paar Reste von Widerstandskämpfern, also die Leute aus der alten Herrschaft, die noch nicht ganz erledigt sind, aber ansonsten geht die Sache ihren Weg, so im Sinne der Erfinder, was sich die westliche Welt in Bezug auf Afghanistan vorgenommen hat. Inzwischen hat sich die Tonlage geändert. Also auch in der Öffentlichkeit wird das Bild, das sie bisher selbst gezeichnet haben, durch laufende Meldungen einerseits von Anschlägen auf politische Einrichtungen, auf Militärkonvois und so weiter und so weiter, aber auch von bombardierten Hochzeitsgesellschaften. Einfach diese Bilder zeigen, dass sie ihre eigene Sicht der Dinge anfangen zu relativieren und ein neues Bild über Afghanistan malen. Man kann auch sagen, dass sie etwas realistischer darüber berichten, was eigentlich in Afghanistan so tagtäglich passiert. Und jetzt wird man statt bisheriger, ich sag mal schön färberischer Informationen darüber, dass es dort mit der Demokratie doch aufwärts geht, wird man mit Warnungen vor einem drohenden Scheitern des Gesamtprojekts Afghanistan konfrontiert Und es ist die Beschwerung im Raum, dass wir das afghanische Volk doch nicht im Stich lassen dürfen. Und dieses letzte Stichwort, wir dürfen die nicht im Stich lassen, ist natürlich auch gleich schon eine Ansage, wie man auf die neue Lage, die ich erstmal nur referiert habe, so wie sie in der Öffentlichkeit vorkommt, wie man damit umzugehen gedenkt. Also ein Abzug der Soldaten, der amerikanischen und auch der friedliebenden Deutschen, das darf auf keinen Fall sein. Das steht schon mal fest. Also wenn wir Schwierigkeiten kriegen, wenn unser Auftrag zu scheitern droht und die Parole ausgegeben wird, naja, jetzt dürfen wir das afghanische Volk nicht im Stich lassen, hat man sich also quasi eine Neuformulierung des eigenen Auftrags ins Buch geschrieben, nämlich wir bleiben auf jeden Fall weiter da. Und es ist ja auch berichtet worden, die Zahl der hochgerüsteten westlichen Kampf- und Besatzungstruppen ist inzwischen bis auf 40.000 Mann angewachsen. Und wenn man dem NATO-Generalsekretär de Hoop Schäfer zuhört, er verlangt noch mehr Soldaten. Also eine etwas, wie soll ich sagen, ich sage einfach mal, das ist eine vorläufige, ohne das jetzt noch analytisch zu bewerten, eine Bilanz des Nation-Buildings-Programms, dass der Blitzkrieg der USA gegen die Heimstatt der Terroristen vom 9.11., also Al-Qaida und Taliban, wo diese Zwischenbilanz jetzt eigentlich anzusiedeln ist. Die Truppen werden angegriffen, sie treffen auf einen riesigen Widerstand und die NATO bzw. die Amerikaner und die NATO stellen sich erst einmal so dazu, dass sie sagen, hoppla, Vorsicht, wir sind noch nicht da angelangt, wo wir hin wollen, bei einem demokratischen Afghanistan. Jetzt müssen wir die erreichten Erfolge verteidigen und wir dürfen das afghanische Volk nicht im Stich lassen. Also wird weiter aufgerüstet. Mal so weit.
Ich möchte dich da gerade einmal unterbrechen. Vielleicht klärst du noch mal die Sache folgendermaßen. Wenn ich dich jetzt richtig verstehe, dann sagst du ja von wegen eine Problemlage, die sich getrennt von dem Projekt und von den Aktionen, die dort in Afghanistan seitens der stationierten Besatzertruppen ergeben hätte. Im Gegenteil, du sagst, sie selbst, oder habe ich dich da nicht richtig verstanden, sie selbst sind ja so etwas wie, ja, nicht die, wie sie sich gerne darstellen, die Adressaten oder fast schon Opfer dieser Lage, sondern sie sind ja die, die mit ihren Aktionen, mit ihren Verschärfungen, mit ihrem Projekt diese Lage produzieren.
Ja, ich habe, das ist natürlich richtig, was du jetzt sagst, Franz. Ich habe auch bisher einfach nur mal versucht zu referieren, wie die hiesigen Politiker, wie das in der Öffentlichkeit aufbereitet wird, dass man also jetzt dort erfährt, es ist gar nicht so, wie man es sich gerne in den politischen Amtsstuben und in den Redaktionsstuben der Zeitungen vorgestellt hat, wie es eigentlich sein müsste. Stattdessen, man kann schon fast sagen, statt einem demokratisch-schiedlich-friedlichen Neuaufbau schlittert man, ich nehme jetzt mal diese Kategorie, obwohl ich da nicht viel von halte, schlittert man in eine Art Bürgerkrieg hinein. Das ist erstmal nur die Mitteilung, die man so erfährt.
Aber diese Mitteilung enthält ja auch eine Form von Selbstkritik, oder?
Diese Mitteilung erhält eine Form von Selbstkritik, zumindest in der Hinsicht, dass man sagt, haben wir hier nicht Versäumnisse begangen, in der Hinsicht, dass wir diesen Widerstand, nicht schon längst ausgerottet haben. Also das ist natürlich eine sehr lustige Angelegenheit, dass man diejenigen, die sich einem zur Wehr setzen, wenn man sie kriegerisch versucht niederzumachen, dass man die quasi einerseits zur Schuldigen an einer Lage macht, weshalb man mit seinem Programm nicht vorankommt, und dass man dann den Schluss draus zieht, zu sagen, also war unsere Gewalt noch nicht gewaltig genug, um diese letzten Reste des Widerstands fertig zu machen. Aber vielleicht kann man dann gleich im Anschluss nochmal die Sache, wie eigentlich dieses Programm des Nation Buildings im Afghanistan angeleiert worden ist und durchgeführt worden ist, noch mal etwas näher darauf eingehen.
Klar, ich möchte nur noch mal ein bisschen in Anlehnung an das, was uns ja, was wir auch ein bisschen immer miterledigen wollen bei dieser Sendung im Gegenstandpunkt, darauf möchte ich noch hinweisen oder das anders beleuchten, was du gesagt hast. Von wegen also, wir haben es zu tun mit einer Problemlage, der die Besatzer fast wider Willen ausgesetzt sind, mit der sie nichts zu tun haben. Und von wegen, es geht in Afghanistan um so etwas wie Stabilität. Wenn ich dich richtig verstehe, und das ist allein schon die selbstkritische Diagnose, mehr Gewalt muss her, insofern doch zunächst mal eine Klarstellung, als hier ohne Missverständnis Aufrüstung, mehr Soldaten, Durchsetzung, ganz klar der Auftrag formuliert wird: Wir müssen erstens den nach wie vor vorhandenen, vielleicht wieder erstarkenden Widerstand endgültig fertig machen und unsere Form der Herrschaft durchsetzen. Das scheint mir doch zunächst mal, wenn man so will, die in einer ersten Formulierung ganz abstrakt die Wahrheit dessen zu sein, was jetzt in dieser selbstkritischen Diagnose formuliert wird.
Ja, man kann das ja nochmal so rumformulieren, was du sagst, beziehungsweise wo du darauf hingewiesen hast. Zu sagen, ja, woher kommt denn das eigentlich, was hier passiert? Und dann sagt man, da regt sich doch glatt noch Widerstand. Das ist das Fernwerk feindlicher Kräfte, die alten Taliban, teils Leute, die sich aus Pakistan über die Grenze einschleusen lassen als Kämpfer, und die machen uns Schwierigkeiten. Ja, wenn das natürlich auch eine eigenartige Lagebestimmung. Einerseits, man merkt, sie haben wirklich Schwierigkeiten, aber zu sagen, jetzt die bereiten uns die Schwierigkeiten, ist natürlich nichts anderes als ein Spiegelbild vom eigenen Programm, was man vorhat. Darauf hast du ja hingewiesen. Ja. Und dieses Spiegelbild, was sich, wenn man das jetzt positiv nimmt, was ist denn eigentlich das Programm? Das heißt, wir müssen jegliche Form des Widerstands endgültig ausrotten und Stabilität in Afghanistan als Basis einer wunderbaren Herrschaft nach demokratisch-westlichem Vorbild ist nur dann zu erreichen, wenn eine totale Kontrolle über dieses gesamte Land hergestellt wird und wir diese Kontrolle in Form eines Statthalters namens Karzai ausüben. Und alle anderen haben sich diesem neuen Gewaltmonopol, das darüber entstehen soll, zu unterwerfen. Das ist Stabilität, und dann ist der Weg für die Demokratie geebnet. Jedenfalls so kann man das dem entnehmen, wenn man sagt, es gibt auch glatt Leute, die sind nicht damit einverstanden, das, was wir ihnen aufs Auge drücken wollen.
Also wenn wir das jetzt einmal nach den einzelnen Seiten der Diagnose, des Befunds durchspielen, der jetzt ja auch von Seiten der Besatzer, also auch maßgeblich von unserer Armeeführung, von unserer Regierung und ihren Sprechern kolportiert, von den Zeitungen dargelegt wird. Wirft man, sagst du, einen Blick auf die bisherige Durchsetzung des Programms mit seinem zivilen Teil und seinem kriegerischen Einsatz, dann zeigt sich eine Eskalation des Widerstands, die nicht mehr nur auf den Süden begrenzt ist, sondern alle Provinzen Afghanistans ergreift und, so wird es jetzt aus der Perspektive, wir wollen unbedingt gewinnen, gesehen, beständig neue Anforderungen an die Kriegsparteien stellt, den Einsatz ihrer militärischen Mittel zu forcieren und zu vergrößern. Die Befriedungsstrategie der NATO, so, mit der totalen Vernichtung, das war ja zunächst mal der Ausgangspunkt der Taliban, sich der Quelle des antiwestlichen Widerstands zu entledigen, sieht sich damit konfrontiert, dass es zu einer Eskalation des Widerstands geführt hat. Der Hauptpunkt, der auch schon in Petersburg formuliert wurde vor über 5 Jahren oder vor circa 5 Jahren, in Kabul ein neues Machtzentrum zu schaffen. Der ISAF-Auftrag, wie er damals in den Petersburger Beschlüssen formuliert wurde, hieß ja, dem Präsidenten Karzai zu einer stabilen Regierung, innere Sicherheit, hieß das Stichwort, zu verhelfen, sieht sich konfrontiert mit einem Zustand zunehmender Gesetzlosigkeit. Die Bevölkerung, die ja damals in ihrer kümmerlichen Existenz weitgehend vom Mohnanbau lebte, sieht sich und sah sich konfrontiert damit mit einem weitflächigen Programm einerseits der Zerstörung ihrer Anbauflächen, dann auch der Auflage, sie hätten sie selbst zu zerstören oder die afghanische Regierung hätte sie zu zerstören, verelende zunehmend und mit dem Resultat dieses Elends, der Ruinierung dieser Lebensverhältnisse, sieht sich jetzt die Kriegsallianz konfrontiert. Vielleicht können wir diese Punkte einmal durchgehen, wie dann aus dem Programm der USA und ihrer Verbündeten selbst mit einer gewissen Folgerichtigkeit diese Zustände herbeigeführt worden sind.
Der Hinweis, den du schon gegeben hast, ich will den nochmal so rum versuchen auszudrücken. Die Amerikaner sind ja mit einem Idealismus angetreten. Und das meine ich jetzt gar nicht als, will ich den gar nicht als theoretischen Missgriff vorwerfen, sondern dieser Idealismus, mit dem sie da zu Werke gehen, der nimmt ja einen sehr praktischen Verlauf. Kurzer Inhalt davon, um das mal zu sagen. Angetreten mit der Parole, wir müssen hier eine diktatorische Herrschaft, die Taliban errichtet hat, beseitigen und das Volk quasi von dieser Diktatur befreien. Dann entscheidet sich das Volk automatisch für das Richtige, weil es lechzt doch immer schon nach unseren Werten und unseren Prinzipien, nach denen wir leben. Also ungefähr nach dem Motto, wir schießen die Taliban ab und der Rest des Volkes wedelt mit amerikanischen Fähnchen uns zu und feiert uns als Befreier. Der Idealismus besteht natürlich darin, dass man einfach ignoriert, dass die Taliban sich auch in Afghanistan in der Art und Weise, wie sie sich durchgesetzt haben, nur haben durchsetzen können, dass sie eben auch einen riesigen Rückhalt in der Bevölkerung gehabt haben oder auch einen Rückhalt in der Bevölkerung hergestellt haben. Und dass der ja nicht einfach darüber verschwindet, dass man die Führungsfiguren der Taliban versucht einzufangen, erschießt und erst einmal mit den Truppen, die man von ihnen überhaupt findet, dass man mit denen aufräumt. Der zweite Punkt, auf den hast du ja schon hingewiesen, in diesem Programm enthalten ist gewesen, dass man sagt, die Existenzgrundlage des Volkes hat jetzt im Wesentlichen, das ist ja die Fortsetzung dieses Idealismus, hat im Wesentlichen darin zu bestehen, sich einem Gewaltmonopol in Kabul unterzustellen und erstmal dafür dieses Partei zu ergreifen. Also als Einbindungsmittel des Volkes unter eine neue Herrschaft sollte ihre Befürwortung eines Herrn Karzai sein, eines gewählten Präsidenten, der als Figur ausgesucht worden ist von den Amis. Dann muss man noch darauf auf Folgendes hinweisen. Um diesen Kampf, den Krieg, den die Amerikaner gegen Afghanistan bzw. gegen die dortige Herrschaft geführt haben, haben sie durchaus überhaupt keine Berührungsängste mit diesen sogenannten Warlords gehabt. Also ob die jetzt nun Dostum heißen oder, mir fallen die Namen immer nicht ein, aber ihr wisst ja sicherlich...
Der in Herat wird ja auch immer erwähnt, im Westen von Afghanistan.
Ja, und dann, also wie gesagt, ich denke, bei dem Stichwort Warlords könnt ihr sicherlich was damit anfangen. Also die werden erstens in den Kampf gegen die Taliban und die Al-Qaida eingebunden, weil die natürlich auch unter der Herrschaft der Taliban alle zumindest politisch einen Kopf kürzer gemacht worden sind. Und die haben das durchaus als Angebot und Gelegenheit begriffen, sich quasi an dem Aufräumen gegen die Taliban zu beseitigen. Ja, die Kehrseite ist natürlich, dass diese Warlords oder Landesfürsten, Regionalfürsten natürlich das auch als eine Gelegenheit genommen und begriffen haben, sich von einer Zentralherrschaft, die in Kabul etabliert wird, nicht alles vorschreiben zu lassen. Also das ist ja, man hat das, wenn man etwas genauer mal in der Zeitung nachgelesen hat, immer wieder feststellen können. Einerseits lassen sie sich als Minister einbinden in der neuen Regierung in Kabul. Und dann wird überhaupt jetzt innerhalb der Regierung auf einmal darum gestritten, worum es überhaupt gehen soll, wer wem was zu sagen hat und so weiter und so fort.
Eine kleine Bemerkung, es fällt mir auf, wo du so sagst, Warlord ist ja auch ein netter Begriff, weil der Sache nach sind es ja zunächst mal Stammesfürsten gewesen, die über ihren Clan herrschten. Der Clan war die Grundlage ihrer Existenz und ihrer Macht in abgeteilten Gebieten, vielleicht waren es auch sogenannte Ethnien. Wenn sie heute als Warlord bezeichnet werden, werden sie gleich schon funktional eingeordnet. Der Warlord, Übersetzung Kriegsherr oder vielleicht auch Kriegsfürst, funktional eingeordnet in die ganze Frage, in welchem Ausmaß sind sie funktional oder auch störend für die Macht, um die es jetzt hier geht. Sturz der Herrschaft, Errichtung einer neuen Herrschaft. Der Stammesfürst ist über die Intervention der Amerikaner und ihrer Verbündeten geradezu in eine neue Rolle gekommen. Und das wird mit diesem Begriff Warlord jetzt ausgedrückt, gerechterweise.
Ja, und erstens, dem stimme ich zu. Ich will noch mal unterstreichen, also die immer dann, wenn in einem Staat, und das war ja in Afghanistan auch lange Zeit der Fall, die Gewaltverhältnisse nicht eindeutig sind, also wenn kein gefestigtes Gewaltmonopol existiert und darum gestritten wird, dann geht der Blick immer drauf, hier machen sich irgendwelche Kriegsherren, Kriegsfürsten anheischig, sich die Gewalt des Staates unter den Nagel, die Macht des Staates unter den Nagel zu reißen. Also das Argument, sie seien Warlords, das gibt's ja schon länger. Und interessant ist ja immer die Karriere dieser Kriegsfürsten oder Clanführer. Mal werden sie begrüßt und für den Kampf gegen die alte Besatzungsmacht Sowjetunion. Dann jetzt, 20 Jahre später, werden sie begrüßt als Kampf, um diese Taliban-Herrschaft loszuwerden. Jetzt fallen sie auf einmal wieder störend auf und kriegen jetzt wieder den Begriff Warlords um die Ohren gehauen, nämlich, dass sie sich nicht einfach bruchlos in das Programm, das die Amerikaner und ihre Verbündeten sich für Afghanistan ausgedacht haben, unterordnen.
Unter diesem, wenn du gerade noch mich da noch was ergänzen lässt, in diese Logik fällt ja auch diese ganze Geschichte immer mit dem Aufbau der nationalen Sicherheitskräfte. Da ist es ja auch so, dass einerseits dieser Aufbau passieren soll, unterstrichen mit dem Auftrag an die neue Regierung, die ihrerseits aber maximal auf Kabul, oft ja sogar nur auf den Herrschaftssitz selbst, dort auf das Regierungsviertel beschränkt ist, soll aber den Auftrag bekommen, mit dem Aufbau und diesem Streitkräften und diesen neuen Einheiten, Polizei und Armeeeinheiten ausgerüstet, selbst für die Ordnung dort zu sorgen. Andererseits ist es so, dass die Widersprüche, die du eben dargelegt hast, sich auch hier zeigen. Es gibt ein gewisses Budget, vor allen Dingen alte Waffen aus Sowjetbeständen, Kalaschnikows hört man, werden da geliefert oder sind da vor allen Dingen auch im Spiel. Der Sold, von dem Sold können die verelendeten Massen nicht leben und machen sich dann selbst wieder diese Kalkulation zu eigen, ob sie nicht eventuell so eine Art Doppelexistenz führen, nämlich einerseits im Sold der Armee stehen, von dem sie nicht leben können, und andererseits aber dann doch auch immer im Sinne der Warlords agieren.
Darüber braucht man nicht groß zu spekulieren. Also da ist natürlich klar, dass die Polizeikräfte und die Armeekräfte, die man bisher auf die Beine gestellt hat, dass die mit einem Auftrag befrachtet sind, den sie auf der anderen Seite gar nicht durchführen können. Also sie sollen ja genau die Grundlage der afghanischen Gesellschaft, wie sie bisher existiert, beseitigen. Und dafür sind sie weder ausgerüstet, noch dafür kriegen sie ein besonderes Motiv. Also du hast ja schon darauf hingewiesen, dass die wenig Sold bekommen. Klar, also auch hier wird ja einfach ich will das nochmal unter dem Begriff, den ich eben eingebracht habe mit dem Idealismus sagen, hier wird ja einfach gesagt, indem man diese Leute zu Repräsentanten, und zwar zu bewaffneten Repräsentanten eines neuen Gemeinwesens erklärt, wüssten sie sich erstens durchzusetzen und die anderen hätten automatisch Respekt vor ihnen. Das stimmt natürlich nicht. Und dann will ich noch auf einen letzten Punkt hier jetzt zumindest für die heutige Diskussion da hinweisen, auch noch unter dem Stichwort ein idealistisches Programm wird denen aufgepflanzt. Es hat nämlich auch eine ökonomische Seite, nicht nur eine Seite, die den Staat betrifft, die ökonomische Seite, die sich das westliche Bündnis dort unten vorstellt, heißt, es soll in Zukunft dort auch mal sowas wie Marktwirtschaft herrschen. Und vor allen Dingen hat eins aufzuhören, nämlich, dass die so der, wie man hört, ja inzwischen wieder der größte Opiumproduzent der Welt sind und die Weltmärkte mit Heroin versorgen. Und die, das weiß man ja auch, die liegen im Wesentlichen in Nordamerika und Europa. also das soll aufhören, und nur ist es ja so, damit entzieht man unmittelbar den dort lebenden Bauern die Existenzgrundlage, ohne ihnen eine ordentliche Alternative bieten zu können. Man kann ja den Bauern schlecht sagen, baut Nüsschen an und überschwemmt damit den Weltmarkt. Davon können sie nun wirklich nicht existieren. Und indem sie merken, dass ihnen quasi durch den aufoktroyierten Auftrag ihre Existenzgrundlage entzogen wird, sind sie, ich will nicht nur sagen, ein Reservoir für Widerstandskämpfer, die sich auch dann aus dem Volk bedienen können, weil denen ihre Lebensperspektive entzogen werden soll, sondern indem die Widerstandskräfte sie in ihrer alten Existenz durchaus gut gebrauchen können, ergibt sich daraus natürlich auch eine sowas wie ein Rückhalt dieser Kämpfer, dieser Widerstandskämpfer im Volk, die genau sagen, macht so weiter, dann schützen wir euch gegen diejenigen, die euch die Existenz kaputt machen wollen. Das wird, sage ich jetzt mal einfach, alle diese Punkte, die werden von den Amerikanern einfach ignoriert mit einem, und es wird ein trotzdem in die Welt gesetzt, es muss einfach sein. Vielleicht mal soweit ein kleiner Rückblick auf das, was in Afghanistan die Amerikaner inklusive ihrer Verbündeten überhaupt bisher angestellt haben, und insofern durchaus diese Zustände hergestellt haben, die ihnen jetzt als die große Schwierigkeit.
Wir haben uns zunächst versucht, darüber zu verständigen, dass das, was man im was heutzutage in Afghanistan amtlicherseits festgestellt wird, und mit amtlicherseits meine ich von amerikanischer Seite und von Seiten der Verbündeten, der wachsende Widerstand im Land und das Chaos ein notwendiges Resultat sind dieser Mixtur aus Krieg und Nation Building, die seit 5 Jahren in Afghanistan auf der Tagesordnung stehen und von der westlichen Kriegsallianz durchgefochten werden. Die schaffen jetzt einen regelrechten Sachzwang zur gewaltsamen Offensive für diese imperialistischen Zivilisationsbringer. Von wegen also, was unser Ausgangspunkt war, die westlichen Staaten sehen sich in Afghanistan einem Problem ausgesetzt. Oder es ginge dort um so etwas Heeres wie Stabilität.
Weil du gerade gesagt hast, es geht ja doch gar nicht um so etwas wie Heeres, wie Stabilität. Man erfährt ja hier eher, was eigentlich Stabilität für eine brutale Angelegenheit ist. Ja, wenn, das ist ja immer das Lehrstück, das einem geboten wird. Wenn in einer Nation das Gewaltmonopol so eindeutig entschieden ist, wenn alle sich einem einzigen Programm, und jetzt will ich gar nicht mich darauf festlegen, welches es sein soll oder welches es auch immer ist, aber wenn sich dann alle diesem unterwerfen, dann ist Stabilität eine schöne und friedliche Angelegenheit. Aber Stabilität irgendwo einführen zu wollen, wo gerade offensichtlich ist, dass es einen durchaus unterschiedliche Auffassungen über das Weiß-Warum der Nation gibt, ja, also wo gar nicht klar ist, wie soll denn eigentlich die Nation aussehen, da ist die Herstellung von Stabilität natürlich ein kriegerischer Zustand. Ja, also Insofern kann man immer sagen, Stabilität ist ein Gewaltprogramm, mal in der Form der Durchsetzung und mal im Resultat. Und dann ist ja, sagen wir mal, Friedhofsruhe hergestellt.
In Afghanistan hat das noch die andere Seite, dass es ja gar nicht nur die Zustände im Land betrifft, sondern auch die Anrainer, allen voran Pakistan, weil Pakistan muss sich von amerikanischer Seite ständig daraufhin begutachten lassen, ob von Pakistan aus nicht der Widerstand der Taliban und Al-Qaida-Kämpfer den Zulauf erhält. Das führt so weit, dass in der als Widerstandsnest ausgemachten Region Waziristan die Amerikaner selbst schon mal dazu übergehen, Camps zu bombardieren. Und auf die Beschwerden der Regierung Musharrafin zu sagen, naja, macht es halt selbst, beziehungsweise es gab scheinbar mal diesen diplomatisch interessanten Vorfall, dass die Amerikaner so ein Camp bombardiert haben und im Nachhinein darauf bestanden haben, dass die pakistanische Regierung das als ihre eigene Tat hingestellt hat, damit man gewissen völkerrechtlich-diplomatischen Auseinandersetzungen keinen weiteren Raum gibt. Also genau, das war das Ergebnis jetzt mal unseres ersten großen Punktes, diesem Resultat von Chaos und wachsendem Widerstand begegnen die amerikanische Weltmacht und ihre NATO-Verbündeten mit der bemerkenswerten Logik: Wenn der Widerstand im Lande zunimmt, dann ist eindeutig zu wenig Gewalt gegen die Gotteskrieger und ihre Rückzugsbastionen sowie der Bevölkerung, wo sie Zuflucht finden, zum Einsatz gekommen. Also muss, so der praktische Rückschluss der Gewalthaber und in der Logik der Durchsetzung dieses Weltherrschaftsprogramms dort, um der Demokratisierung des Landes willen, also um der Errichtung eines den westlichen Staaten, allen voran den Amerikanern, genehmen stabilen Herrschaftsregimes mehr Terror gegen die Taliban, die Warlords, die Bevölkerung und wer auch immer noch als Feind identifiziert wird, her. Die Antwort auf die prekäre Lage, zu der Miguel jetzt ja noch einiges gesagt hat, unter dem Stichwort Stabilität, welche die Stabilisierungsbemühungen nach dem Regimewechsel in Afghanistan hervorgebracht haben, ist die Intensivierung und Ausweitung der Kampffronten und des Mitteleinsatzes der involvierten Ordnungsmächte. Und das heißt zunächst einmal, dass qua Beschluss die ISAF, also diese Truppe, die 2001 in Bonn auf dem Petersburger Gipfel als der mehr zivile Aufbauteil Afghanistans aus der Taufe gehoben wurde, natürlich hat die auch ihre militärische Potenz, wie sollte sie sonst auch Bestand haben in einem Land, wo sie die zivilen Part der Einrichtung der neuen Herrschaft und damit auch des Todesstoßes gegen die Alte zu erfüllen hat. Aber die ISAF wird in einem ersten Schritt als von der UNO mandatierte und von der NATO organisierte Truppe auch jetzt im Süden und Osten des Landes und damit in Afghanistan flächendeckend aktiv. Ein Teil der US-Truppen, die ja bislang unter dem Titel Enduring Freedom die Taliban jagten, wird förmlich integriert und dem britischen Oberkommando unterstellt. Also das, worauf die Bundesregierung, übrigens schön nachzulesen in allen Internetseiten dort, die von der Bundeswehr rausgegeben werden, immer wieder Wert legte. Enduring Freedom und ISAF sind getrennte Operationen, die nichts miteinander zu tun haben. Tendenziell wird jetzt diese Trennung aufgehoben und auch die Amerikaner unterstellen sich oder unterstellen einen großen Teil ihrer Truppen jetzt diesem neuen Kommando. Die ursprünglich nur für die Friedenssicherung in der Hauptstadt und den Schutz unseres Präsidenten Karzai aufgebotene NATO ist inzwischen mit 32.000 Soldaten, davon, was man so liest, 8.000 bis 12.000 Amerikanern unterwegs. Ihr aktueller Auftrag besteht darin, das ganze Land zu kontrollieren und damit selbstredend alle nötigen Kriegsoffensiven zu veranstalten, um den wachsenden Widerstand, über den wir eben ausführlich gesprochen haben, im Lande zu ersticken, der sämtliche Nation-Building-Initiativen zunichte macht oder zu machen droht. Es soll Schluss gemacht werden mit, so die selbstkritische Diagnose, zu viel Zurückhaltung beim Kampf gegen die Taliban, die diese Zurückhaltung genutzt haben, um heimlich ganze Provinzen zurückzuerobern und mit zu viel Toleranz gegenüber unverbesserlichen Warlords. Auch damit soll gründlich aufgeräumt werden. Die Lehre aus der 5 Jahre lang praktizierten Doppelstrategie von Umwälzung und berechnender Instrumentalisierung der existierenden Machtverhältnisse lautet ab sofort: ohne die unanfechtbare Gültigkeit eines von den Besatzungsmächten ausgehenden Gewaltmonopols